Heute habe ich mir einen Künstler ins Studio geholt, aber nicht irgendeinen. Er ist mir aufgefallen bei dem letzten Festival of Lights. Dort stand nämlich so ein Anhänger rum, der nannte sich Anhänger der Kunst. Und was man dort zu sehen bekam, war schon irgendwie, wie soll ich sagen, eine komische Figur. Ich habe ihn Don Quixote oder vielleicht sogar den traurigen Don Quixote genannt. Eine Figur eingefangen wie eingefroren, mitten im Schritt, verlorener Blick, sah ein bisschen trauriger aus und ehrlich gesagt konnte ich mir die Nase gar nicht platt genug drücken. Das sahen viele andere auch so. Dieser Anhänger war umringt von unglaublich vielen Leuten. Und seitdem ist dieser Anhänger der Kunst in Berlin unterwegs. Verantwortlich ist dafür Erik Tannhäuser. Und der ist heute bei mir im Studio. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Herr Tannhäuser, nur mal vorweg, bevor wir den ersten Song spielen. Wie kommt man auf die Idee, die Kunst wieder zum Konsumenten zu bringen und den nicht dazu zu verdonnern, zur Kunst zu latschen?
Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass Kunst in der Gesellschaft seinen Ursprung hat. Also bis in die Renaissance war die Kunst ja eben auch dort zu Hause. Und erst mit dem Museum ist die Kunst auch eben dorthin gewandert und hat sich entfernt von der Gesellschaft.
Und was bedeutet es im ausschlaggebenden Punkt, die Kunst zum Konsumenten zu bringen? Letztendlich können Sie ja jetzt keinen Eintritt mehr nehmen. Also der Künstler betreibt seine Kunst brotlos mit einmal.
Ich glaube nicht, dass die Kunst brotlos sein muss. Es ist ja so, dass circa ein Drittel aller Unternehmen in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz Kunst fördern und das mit bis zu 306.000 Euro pro Jahr. Und das ist nicht wenig und das zeigt ja eben, dass durchaus ein Markt vorhanden ist, mit dem ja auch Künstler Brot erwerben können.
Herr Tannhäuser, wir haben eben gesprochen über diesen Anhänger der Kunst, von dem ich behauptet habe, er ist ein schönes Objekt für die Stadt, er ist wichtig, ich finde ihn toll, aber letztendlich macht er sie brotlos. Das, was Sie danach erklärten, ist für mich noch nicht im Zusammenhang wirklich klar. Wer sponsort so einen Anhänger oder das, was Sie darin ausstellen?
Also ich muss dazu sagen, bislang finanziere ich den Anhänger selbst und ich habe natürlich recherchiert und es ist allerdings so, dass eben ein Drittel aller deutschen und österreichischen und Schweizer Unternehmen Kunst ganz allgemein fördern. Und da gibt es eben sogenannte Kulturmarketingagenturen. Und die kümmern sich dann eben darum, dass die Industrie und die Kunst Verbindung findet. Und sollten meines Erachtens Künstler wesentlich mehr nutzen. Oder da ist für mich die Schnittstelle zwischen Kunst und Gesellschaft.
Das hat sich beim Festival of Lights auf sehr eindrucksvolle Art und Weise ja gezeigt. Denn Sie waren ja dort nicht nur mit dem Anhänger vertreten, sondern noch mit was?
Mit dem Projekt Faces of Berlin. Zu dieser Maske war ich allerdings beauftragt. Das ist dann wiederum mein Brotgeld, mit dem ich eben verdiene.
Standen diese beiden Projekte dann in kausalen Zusammenhang? Also, dass Sie gesagt haben, okay, ich bin mit der Maske dabei, dann stelle ich auch den Hänger dorthin?
Ja, über den Auftrag der Maske hatte ich natürlich den Kontakt zum Festival of Lights und dann auch die Möglichkeit angefragt, den Hänger auf dem Kurfürstendamm platzieren zu dürfen.
Kommen wir mal zu dem Inhalt des Anhängers. Ich habe vorhin schon beschrieben, welchen Eindruck ich hatte, als ich das erste Mal dort hineinschauen durfte. Dort stand eine Figur. Das Material konnte ich nicht definieren, das war mir auch nicht wichtig, aber ein Mensch, der schien eingefroren in der Bewegung, im Leben, mittendrin einfach so, vielleicht nicht gerade mit dem glücklichsten Gesichtsausdruck, aber er erinnerte mich irgendwie an Don Quixote. Stören oder ehren Sie solche Interpretationen? Sind Sie überhaupt frei für die Interpretation Ihrer eigenen Werke?
Ja, ich denke, das ist der Inhalt der Kunst, dass sie eben interpretierbar ist und dass jeder für sich eben in der Kunst herausfinden kann, was ihn am meisten berührt oder womit er, seinen Bezugspunkt findet in der Gesellschaft.
Wie sieht es aus mit der Kommunikation zu den Interessierten? Also zum Beispiel wie Personen, wie meinerseits. Also ich stehe vor dem Ding, habe eine Idee zu dem Bild oder zu dem Objekt und komme dann, trete an sie heran und schilder und frage nach. Funktioniert sowas?
Am Anhänger selbst ist angebracht ein QR-Code, den Sie einscannen können. Und auf der Internetseite sind die sozialen Netzwerke und über die sozialen Netzwerke kann man natürlich dann Kommentare geben, nachfragen.
Dann frage ich mal jetzt ganz konkret, können Sie umgehen mit meiner Schilderung eines Don Quixote oder was stellt dieser Mann tatsächlich in Ihren Augen dar?
Ja, der Don Quixote, der ist es für Sie. Für mich ist es ein introvertierter alter Mann, der letztendlich schon verstarrt ist in dieser Bewegung. Ne? Und das ist vielleicht dann auch eben der Widerspruch, den das Ganze haben soll. Einerseits die Bewegung, die eigentlich schon überreizt ist. Man hat das Gefühl, dass dieser alte Mann eigentlich schon fast stürzt. Man will ihn abhalten vom Stürzen. Naja, und das ist dann vielleicht auch die Spannung, die das Ganze trägt.
Resultiert aus dem Anhänger selbst immer wieder ein neues Projekt? Also anders gefragt, gibt es Objekte, die Sie ganz speziell für diesen Hänger herstellen?
Also ich beziehe grundsätzlich den Inhalt immer auf den jeweiligen Standort. Das wähle ich schon aus. Und es sind natürlich die folgenden Skulpturen, an denen ich arbeite, die sind ganz klar ausgerichtet auf den Hänger, ja.
Wenn der Hänger seinen Standort verändert, verändert sich dann auch der Inhalt?
Ja, bei jedem Standort, genau.
Richtig, bei jedem Standort. Da muss ich jetzt mal nachfragen. Wir hatten ja im Straßenfeger die wunderbare Gelegenheit, diesen Anhänger mal als Kulturtipp zu präsentieren. Mit welchem Objekt stand er denn an der Marzahner Mühle?
Marzahner Mühle war die Skulptur statischer Moment. Bezog sich eben auf den Bezirk Marzahn, eine Skulptur aus Beton und Bewährungsstahlstangen.
Was passiert eigentlich mit den Objekten, nachdem sie in diesem Anhänger präsentiert worden sind?
Die lagere ich zu Hause und dort werden sie einfach untergestellt von mir.
Sind sie käuflich zu erwerben? Also kann man an sie herantreten und sagen, wow, ich sage jetzt nochmal, der Don Quixote gefällt mir. Was müsste ich auf den Tisch legen?
Einen Preis hätte ich jetzt nicht parat, aber grundsätzlich kann man die Sachen selbstverständlich erwerben, ja.
Wo steht denn der Hänger derzeit?
Im Moment wird er umgebaut und vorbereitet auf die nächste Ausstellung und die wird sein vom 6. bis 18. März auf dem Heinecke-Platz in Kreuzberg.
Wollen Sie schon was über den Inhalt verraten?
Ja, der Inhalt wird sein die Skulptur Der Prozess. Das ist ein Esel aus mehreren tausend Glasscherben.
Nun haben Sie uns gerade geschildert, dass das nächste Objekt oder das nächste Kunstwerk bereits schon in sehr weit fortgeschrittener Planung, wenn nicht sogar in Fertigung ist. Es heißt Der Prozess. Was genau ist Der Prozess?
Der Prozess ist ein Esel aus mehreren tausend Glasscheiben, die ich aneinander geklebt habe. Und aus dieser Klebung ergibt sich eben die Form eines Esels.
Warum muss so ein Esel aus Bruchglas sein?
Zum einen glaube ich, dass wir eben alle aus ganz vielen Eigenschaften bestehen und diese Eigenschaften, die machen uns zum Ganzen und so ist das eben bei dem Objekt auch. Also wirklich jede einzelne Scherbe ist ein Stück Form des Ganzen. Ne?
Wie umgeht man bei so einer Aktion das Verletzungsrisiko?
Ja, also das ist eigentlich gar nicht zu umgehen. Ja? Das Schneiden ist zwangsläufig. Ja.
Wie gehen dann ganz normale und banale Dinge des täglichen Geschäfts und des täglichen Ablaufs noch, wenn man offene Hände hat?
Nun, da braucht man die Unterstützung seiner Familie, ja.
Das heißt, Sie haben also eine Frau, die Ihre Kunst durchaus versteht oder wenigstens Sie versteht und weiß, warum Sie sich unbedingt in den Finger schneiden müssen, um ein Kunstwerk fertig zu kriegen.
Das kann sie gut nachvollziehen und gegebenenfalls natürlich auch Kritik äußern.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, nochmal zurück zu diesem Glasbruch. Das erinnert mich daran oder das erweckt bei mir den Gedanken, dass die Materialien, die Sie verwenden, jetzt nicht unbedingt aus dem Kunstbedarf sind, oder?
Ich verwende grundsätzlich Materialien, die eben aus dem Alltag sind. Also ich kaufe meine Materialien nicht im Künstlerbedarf.
Bedeutet das, dass in der Wahl des Materials auch schon eine Aussage zum fertigen Kunstwerk steckt?
Ja, oder der Inhalt meiner Arbeiten, der ist letztendlich, oder aus dem ergeben sich letztendlich die Materialien, ja.
Jetzt könnte man vermuten, dass mit dem Erstellen dann eines solchen Esels aus Bruchglas sowas wie eine Selbstkasteiung vonstatten geht. Ist das so?
Das, was es zeigt, ist, dass die Verletzung, die man zufügt, also den anderen, ich mir auch selbst zufüge. Also das, um es ja deutlich zu machen, das ist ja eine Bruchglasscheibe, die hat ja nicht eine scharfe Kante, sondern die scharfen Kanten sind ja nach außen und nach innen gerichtet. Und das wird damit deutlich.
Das heißt also mit anderen Worten, ein Widerspruch in sich, der sich aber wieder aufhebt? Oder die doppelte Verneinung?
Ja, da, Moment einmal, doppelte Verneinung. Ja, ich würde sagen, dass es in sich einfach stimmig ist. Ja.
Bleibt nur eine Frage, wenn dieser Esel dann mal nicht mehr im Anhänger der Kunst stehen wird, sondern vielleicht an ein anderes, an eine andere Ausstellung geht, wie transportiert man so ein Objekt?
Kurierdienst.
Kriegen die Gefahrenzuschlag? Entschuldigung.
Nee, Handschuhe.
Wunderbare Geschichte. Ein zweites Objekt, was ich mir rausgesucht habe, weil es mich besonders interessiert, heißt Entwicklungen. Und Entwicklungen sind das im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat schon fast etwas Fotografisches, wobei auch hier wieder das Material sehr außergewöhnlich ist. Sie haben dafür Metallplatten genommen und haben dann genau was gemacht?
Ich habe Fische auf einer Auktion in Dänemark gekauft und habe die Metallplatten mit den Fischen belegt und ja, habe Wasser drüber fließen lassen und das hat die Fische in die Metallplatten eingerostet.
Das heißt, man kann auf diesen Metallplatten also ganz genau die Konturen der verschiedenen ehemaligen Organismen erkennen?
Ja, ganz genau. Also es zeichnet sich jede Schuppe ab, die Augen, also ja, die komplette Kontur.
Was ist die Idee, die hinter einem solchen Objekt steckt?
Ja, letztendlich geht es auf die banalste Form der Fotografie ja zurück. Also es ist wie ja eingeschlossene Muscheln oder Schnecken und damit in seiner Menge der Fische natürlich auch die Handhabe mit diesem Material umgegangen wird. Ne?
War die Auswahl der Fische und meinetwegen der Muscheln ausschlaggebend für das letztendliche Objekt oder hätten es genauso gut auch Exemplare aus dem Müggelsee sein können?
Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Fischformen und ich habe denen natürlich Fische ausgewählt, die dann auch ganz typisch in ihrer Fischform sind.
Das stimmt. Was soll ich sagen? Klar, das stimmt. Bleibt die Frage, warum haben Sie diese Platten in einem Kreis zueinander aufgestellt? Besteht dort auch eine Beziehung?
Ja, also ist im Kreis aufgestellt. Es ist die Rotunde, ein Durchmesser von 9 Meter und zwischen den Platten ein Durchlass von 30 Zentimeter, sodass man eben komplett in diesem Gebilde einfach stehen kann. Und ja, man fühlt sich vielleicht wie in einem riesigen Aquarium.
Kann man das jetzt derzeit in der Stadt sehen?
Nein, das ist demontiert.
Wird man es nochmal sehen können? Weil ich finde das wahnsinnig interessant.
Ich glaube in der Form nicht, vielleicht dann im Anhänger, so dass man von außen ins Aquarium schaut und nicht im Aquarium steht und nach außen schaut.
Also man nimmt wieder die gewohnte Position ein, desjenigen, der praktisch vor dem Käfig oder vor dem Aquarium steht.
Ganz genau.
Das bringt mich natürlich wieder auf eine ketzerische Frage. Ist Kunst oder Kunst auszustellen immer ein sehr geschlossener Kreis, ein eingeengter Bereich, der immer von außen vorgegeben ist?
Ich glaube eben, dass Kunst durchaus Aufgabe hat. Adorno sagte so schön, Kunst hat die Aufgabe, das Chaos zurückzubringen. Ja, und also somit denke ich, ist das in sich schon geschlossen.
Was wird als nächstes, sagen wir mal, öffentlich in Berlin zu sehen sein, in irgendeinem Ausstellungsraum oder vielleicht sogar in einem öffentlichen Raum?
Also ich stelle momentan ausschließlich im Anhänger aus.
Dann sollten wir vielleicht jetzt mal an dieser Stelle unbedingt auf die Internetseite hinweisen, auf der man sich über Ihre Arbeiten noch genauer informieren kann, auch mit den entsprechenden Bildmaterialien. Die lautet?
Tannhäuser.biz und möglichst erst ab der nächsten Woche, weil da wird sie überarbeitet sein.
Und wer wissen will, was aktuell im Anhänger los ist, der kann auf die Seite gehen a-d-k.de.
Net.
Ich hätte es wissen sollen. Jo, Musik. Musik ist etwas, was im großen Teilen auch öffentlich stattfindet. Jedenfalls lebt sie davon. Ich glaube, mehr als vielleicht viele andere Kunst. Was hat sie bewegt, mit der Kunst wieder zurück in die Gesellschaft zu gehen? Oder ja, diesen Schritt so... Ja, nicht besonders exklusiv kann man nicht sagen, aber Sie gehen ihn sehr konsequent.
Ja, ich glaube, Kunst muss sehr konzentriert sein, weil ihr eben sonst die Nähe zur Gesellschaft fehlt und die braucht sie. Und das sind auch mir die liebsten Künstler, die sich tatsächlich auch an die Gesellschaft wagen oder auch im Dienst der Gesellschaft sich bewegen.
Gibt es da einen Namen, der Ihnen sofort einfallen würde?
Ja, Andy Warhol hat das ganz stark betrieben. Er kam ja 1950 nach New York als Werbezeichner und hat mit der Gründung der Factory sich immer gesellschaftsnah bewegt.
Mir wäre jetzt eingefallen, wahrscheinlich aber nur wegen der Wahl der Materialien, zum Beispiel Herr Beuys, aber da werden Sie mir sicherlich so nicht zustimmen, oder?
Herr Beuys war relativ gesellschaftsfern, weil er meines Erachtens nicht tatsächlich leserlich in seiner Form gearbeitet hat.
Was bedeutet es, wenn Kunst leserlich sein muss? Also, dass man sie praktisch mit dem Bauch spürt?
Ja, genau. Sie braucht einen direkten Zugang. Also man muss ein Gefühl dafür bekommen. Und das stimmt oder nicht. Also Lied im Radio muss ja auch nicht kuratiert werden, um es verstehen zu können.
Das ist richtig, aber es gibt doch durchaus beide Seiten. Es gibt ja auch die Musik, die die Massen nicht erreicht, von der aber ein bestimmter elitärer Kreis von Leuten sagt, das ist genau das, was ich jetzt in dem Moment hören will. Gibt es so etwas auch für die bildende Kunst?
Also ich glaube, dass gute Musik durchaus immer einen guten Zugang findet.
Wie sieht's aus eben mit so einer, Sie sagten vorhin, verkopften Kunst? Es gibt ja trotzdem immer die Leute, die total darauf abfahren. Findet da so eine Art Konkurrenzkampf statt?
Ich glaube, dass die Kunst sich immer nur noch aufeinander bezog. Ja? Also wenn wir schauen, die ganze Avantgarde-Bewegung, Paris, Mailand, Moskau und Berlin, da folgte dem Impressionismus, der Pointillismus, Symbolismus, Expressionismus und sie bezogen sich alle nur noch aufeinander und eben nicht mehr auf die Gesellschaft und somit distanzierte sich die Kunst ganz einfach von der Gesellschaft.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihnen ein Werk lieber, vor dem ein Mensch steht mit offenen Augen, meinetwegen auch offenem Mund und sagt einfach nur, es gefällt mir, ohne zu wissen, zu welcher Stilrichtung es gehört.
Es muss nicht mal unbedingt gefallen, aber es muss bewegen.
Don Quixote, sage ich nur wieder. Da war es wieder. Da war er. Ich hatte keine Ahnung. Was haben Sie eigentlich bei dem, ich nenne ihn mal nochmal so, den Don Quixote für Materialien verwendet?
Die Figur ist gegossen aus Knochenleim und Asche.
Knochenleim und Asche. Wo kriegt man diese Mengen an Asche? Hier haben Sie doch einen Holzofen.
Ein Kamin und ja, offenes Feuer. Es hat eine ganze Weile gedauert, um diese Menge herzustellen. Ne?
Mir ist bei dem Betrachten Ihrer Internetseite noch ein weiteres Objekt aufgefallen, über das wir unbedingt reden müssen. Da geht es wieder um das Material Metall und auf diesem Metall war ein Porträt zu sehen. Wie bringt man ein Porträt auf Metall, ohne es einzugravieren?
Ja, letztendlich sind wir da eben auch wieder direkt an der Reaktion des Materials. Ich habe eine Folie auf eine Metallplatte geklebt, das Porträt aufgezeichnet. Stellen, die eben offen bleiben sollten, an denen es sich der Rost abbilden sollte, habe ich abgezogen und habe Wasser drüber laufen lassen. Also ein ganz natürlicher Prozess.
Natürliche Prozesse beim Herstellen von Kunstwerken. Lernt man sowas an Universitäten? Ich dachte, da lernt man nur mit Spatel, mit Pinsel und mit Meißel umzugehen.
Ja, das ist eine Frage der Herkunft. Ne? Ich wurde geboren in einem relativ kleinen Dorf in Thüringen. Das war umgeben von Wäldern. In denen verbrachte ich meine Kindheit und dort erfährt man einfach die Wandlungsfähigkeit der Natur. Ja? Und so arbeite ich mit meinen Materialien.
Werden Sie von der Entwicklung in Ihren Objekten oftmals auch überrascht?
Immer, ja.
Immer?
Ja, man hat natürlich immer ein Ziel, aber grundsätzlich würde ich sagen, es entwickelt sich doch immer anders, als man es geplant hat.
Ich kam nicht umhin, auf der Internetseite noch ein bisschen hin und her zu kramen und stand dann plötzlich vor einem Bild, was mich total fasziniert hat. Und zwar nannte sich das Ding die Seekiste. Kurze Beschreibung, ja, schon irgendwie so ein Ausstellungsraum, ein mobiler Ausstellungsraum, erkennbar ähnlich wie der Anhänger der Kunst, ist auf einer Klippe platziert. Was ist die Idee dahinter?
Ja, also die Grundidee dieses Containers, will ich mal sagen, weil so sollte er reisen, eben als Container mit der Transsibirischen Eisenbahn. Ein sollte auch mobiler Ausstellungsraum an den einzelnen Bahnstation der Transsibirischen Eisenbahn halten und den Inhalt wechseln und dann ja weiterfahren zur nächsten Station und ja weiter umgerüstet werden.
Im Gegensatz zum Anhänger der Kunst war der aber zu zwei Seiten offen. Stattdessen sieht man dort Metallstäbe.
Die Metallstäbe dienten eigentlich der Statik des Ganzen und auch als Befestigung für Bilder, Skulpturen und auch Videoapparate.
Ist denn geplant, dieses Objekt noch umzusetzen, also tatsächlich mal quer durch Russland fahren zu lassen?
Nein, das war der Vorläufer des Anhänger der Kunst, aber dann lernte ich meine Frau kennen. Und damit hatte sich das Projekt dann erledigt. Wurde ich sesshaft.
Sesshaft werden, Künstler bleiben, das schreit förmlich nach einem Klischee. Das will ich auch gerne formulieren. Wenn dem nicht so ist, dürfen Sie mir gern widersprechen. Man steckt ja Künstler oftmals mit Studenten in dieselbe Schublade. Das heißt, morgens um 10 langsam malen nach dem Espresso. Hechten kann man ja schon nicht mehr sagen. Sich ein bisschen Zeit lassen, auf den Einfall warten, dass einem die Muse küsst und dann hoffentlich irgendwann mal mit ein bisschen Arbeit beginnen. Ist heutzutage das Bild eines bildenden Künstlers genau dieses?
Ich würde sagen, eben genau das Gegenteil. Wenn man als Künstler heutzutage ein Ziel hat, dann sollte man sehr früh aufstehen und auch sehr spät ins Bett gehen. Also da sind dann doch einige Arbeiten, die dann kombiniert werden wollen.
Und das heißt, man hat also letztendlich fast so einen ähnlichen Tagesablauf wie meinetwegen ein Handwerker?
Ja, oder wahrscheinlich sogar ein bisschen intensiver, ja.
die Auseinandersetzung dann mit den jeweiligen Objekten, die man herstellt und natürlich dann auch der Familie, haut das nicht ins Kontor?
Nee, überhaupt nicht, weil ich glaube, genau das ist ja auch der Inhalt, zumindest meiner Arbeit. Also das sind ja Alltagssituationen und somit kommen sie eben auch direkt aus dem Alltag.
Das bringt mich noch auf eine andere Idee zu den Objekten, die ich bisher gesehen habe. Ich hoffe, ich liege damit jetzt nicht völlig falsch. Da ist zum Beispiel der Entwurf des Perpetuum mobile. Das beschreiben Sie selbst als ein Instrument, als ein Objekt auf Rädern, das aber nicht bewegt werden kann. Dann haben wir vorhin von dem Esel gehört, der nach innen und nach außen ja mehr oder weniger sogar gefährlich ist, weil man sich dran schneidet, wie verrückt. Es gibt in Ihren Objekten immer so den Widerstand oder immer zwei Seiten.
Ja, genau, das ist der ausschlaggebende Punkt meiner Arbeiten, eben Dinge in den Widerspruch zu stellen oder letztendlich auch immer wieder an Haltestellen zu kommen, wo man in verschiedene Richtungen blickt und dann schaut, in welche Richtung es dann weitergeht.
Es gibt einige Künstler, die von sich behaupten, Inspiration aus dem täglichen Leben zu ziehen, so wie sie es auch tun. Betrifft das auch das private Leben? Also fließen die Erfahrungen, die sie zum Beispiel im Familienleben machen, in ihre Objekte mit ein?
Zwangsläufig. Also meine Familie ist, die ich auch ganz, ganz lieb jetzt grüßen möchte. Also hallo ihr beiden. Das ist mir ganz nah. Doch.
Mhm. Wie dicht sind die dann beteiligt oder wie nah sind sie an den Objekten selbst?
Ja, also wie nah sind die beiden beteiligt? Meine Objekte stehen ja auch zu Hause und gerade eben dieser Mann aus Knochenleim und Asche, der steht hinter dem Stuhl meines Sohnes und der macht ihm dann schon auch in gewisser Weise Angst oder auch fordert dann zum Essen auf oder ja, das...
Hier wird das Objekt als Familienmitglied integriert, ja?
Ganz genau.
Na dann ziehe ich jetzt mal den Hut, ne? Also das, wenn das eine Frau mitmacht, meine Ex-Frau hat ja schon Probleme mit mir gehabt und dabei wollte ich nur laut Musik machen. Was ist dann als nächstes geplant? Also wenn jetzt der Anhänger der Kunst wieder auf der Straße ist, wo kann man sie denn vielleicht mal in einer Ausstellung sehen oder vielleicht in einer Vernissage, wie auch immer?
Also es ist als nächstes tatsächlich erstmal eben geplant vom 6. bis 18. auf dem Mahr-Heinicke-Platz der Anhänger der Kunst und dann im Herbst eine Schau, die verschiedene Inhalte des Anhängers zeigt, also verschiedene Stationen im neuen Kranzler-Eck. Aber ein genauer Termin steht da noch nicht fest.
Und gibt es vielleicht wieder ein Auftragswerk zu dem kommenden Festival of Lights in diesem Jahr?
Es gibt Vorgespräche, aber noch keine Absprachen.
Dann würde ich sagen, einen herzlichen Dank, Herr Tannhäuser, dass Sie heute hier bei mir im Studio waren. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ihr da draußen noch Lust habt, ein bisschen mehr von dem Mann und seiner Kunst zu erfahren, dann könnt ihr das unter folgenden Internetseiten. Ich sage die, die ich mir am einfachsten merken kann. Die lautet nämlich a-d-k.net. Und die andere?
Eigentlich noch einfacher, tannhäuser.biz.
Das war wirklich einfach. Herr Tannhäuser, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank. Einen schönen Abend.